Ah, war gemutet, okay. Ja. Falls es Kinder hier nicht mehr aushalten, wir haben ganz hinten durch und rechts eine Übertragung, da könnt ihr spielen, falls ich einfach zu lange rede, okay? Dann geht ihr einfach nach hinten, könnt ein bisschen spielen. Und vielleicht sind hier noch ein paar Plätze frei. Kann mir jemand Hand heben, wo noch Plätze frei sind? Guckt mir lieben, könnt ihr euch gerne hinsetzen, hier muss bei uns keiner stehen. Ganz kurz die Hände oben halten, sucht euch mal kurz einen Platz, super, vielen Dank. Ja, super. Ihr Lieben, nochmal ein herzliches Willkommen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr für diese 15 tollen jungen Menschen da seid und ihr seht spitze aus. Aber vorerst habe ich euch noch was zu sagen, aber ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir für diesen Festtag hier, dass sich nicht alle nur so schick gemacht haben, sondern dass du hier bist mit deiner Gegenwart und dass du uns dein Wort schenken möchtest, weil du wünschst, dass wir das Leben haben in dir. Und deswegen bitte ich dich, Herr, dass du mir Gnade schenkst, zu sprechen, das, was du sagen möchtest und dass du unsere Herzen weit für das aufmachst, was du für jeden Einzelnen vorbereitet hast. Amen. So, irgendwo ist mein Pointer da hinten runter geflogen. Aber liebe Teens, das, was ihr uns hier gerade dargestellt habt, ist das Gleichnis von verlorenen Sohn aus Lukas 15. Und der Applaus hat es, glaube ich, gut genug gesagt. Ihr habt es richtig gut gemacht, ja? Vielleicht ist euch das gar nicht so bewusst bei den Proben gewesen und auch als ihr hier aufgetreten seid. Aber ihr steht an demselben Punkt wie dieser junge Mann, der sich aufmachen wollte und in die Welt ziehen wollte. Und auch wenn das für euch Eltern heute ein bisschen hart klingt, aber es beginnt eine Zeit, in der ihr euch immer mehr von euren Eltern verabschieden werdet und in die weite Welt hinauszieht. Es beginnt erstmal innerlich. Ihr entwickelt eigene Vorstellungen, Wünsche und Träume, das, was euch wichtig ist. Und das ist auch der Grund, warum eure Eltern immer komischer werden und euch nicht mehr verstehen. Okay? Das hat einen Grund. Und mit der Zeit verabschiedet ihr euch auch immer mehr äußerlich. Ihr macht einen Abschluss, ihr fangt vielleicht eine Ausbildung an, studiert oder zieht erstmal in die Welt und genießt das Leben, wer weiß. Aber ihr fangt an, Verantwortung für euer Leben zu übernehmen, für euch selbst. Ihr fangt an, Entscheidungen zu treffen und das auch, was euren Glauben angeht. Ihr habt die vier Hübschen hier im Hintergrund ganz viel gesehen. Das war nämlich das Team, das die letzten zwei Jahre ihr Bestes gegeben hat, um mit euch diesen Gott in der Bibel kennenzulernen. Um mit euch zu schauen, was hat der eigentlich mit euch zu tun? Aber mit eurer Segnung ist Schluss damit. Ihr seid jetzt an dem Punkt, wo ihr entscheidet, was ihr damit macht. Ob diese zwei Jahre so ein richtig schöner theoretischer Kurs war oder ob ihr diesem Ruf Jesu Christi folgt, der sagt, folgt mir nach. Der sagt, ich habe etwas für dich. Ich habe dir etwas zu geben. Und ich habe einen Plan für dein Leben. Wisst ihr, das Theaterstück, das wir uns gerade angesehen haben, es erzählt uns ein Gleichnis. Und dieses Gleichnis zeigt uns, was passieren muss in einem Leben eines jungen Menschen, damit er erwachsen wird. Es geht um Erfahrungen, die man macht, Entscheidungen, die man trifft, Schwierigkeiten zu bewältigen und auch zu scheitern. All das gehört zum Leben dazu. Und weil das Theaterstück so gut war, habe ich mir für heute gedacht, wollen wir uns diese Entwicklungsstufen, die dieser junge Mann durchgeht, noch einmal genauer anschauen. Denn wenn wir das tun, erfahren wir ganz viel, was diese Geschichte eigentlich über uns aussagt und was wir darin über Gott erfahren. Und ich möchte zum ersten Akt der Geschichte kommen. Pointe an, sehr gut. Yes. Die Abreise. Da ist ein junger Mann mit einer riesen Sehnsucht in seinem Herzen. Und diese Sehnsucht ist viel größer als das, was er gerade bei seinem Vater hat oder kennt. Und wisst ihr was? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle diese Sehnsüchte kennen. Nicht jeder von uns traut sich, diesen Schritt zu wagen, hinauszuziehen. Und nicht jeder von uns nimmt es nicht immer so stark wahr, aber wir alle, du und ich, jeder hier in diesem Raum, ist auf der Suche. Wir alle kennen diese Momente, wo wir das Gefühl haben, das Leben, das, was es uns gerade bietet, es reicht nicht aus, um unsere Sehnsucht zu stillen. Und wir alle, wir haben tiefe Sehnsüchte in uns. Jeder von uns hat eine tiefe Sehnsucht nach Bestimmung und Sinn. Dass da mein Leben hier in dieser Welt irgendetwas zu bedeuten hat. Und wir alle haben die Sehnsucht in uns nach bedingungsloser Liebe. Das haben wir alle. Und ihr Lieben, warum ich davon so vollkommen überzeugt bin, weil ich daran glaube, dass Gott diese Sehnsucht in uns hineingelegt hat. Er sie in uns hineingelegt hat, weil es sein Wunsch ist, dass sie uns zu ihm führt. Und dass er uns in dieser Sehnsucht begegnen möchte. Und deswegen ist es wichtig, diesen jungen Mann, so unverschämt er auch ist, nicht zu schnell als dreist abzustempeln, weil diese Frage der Sehnsucht zu wichtig für unser Leben ist. Und es ist wichtig, oder wir sehen es bei diesem jungen Mann, dieser Sehnsucht zu folgen, ihr nachzugehen. Sie nicht einfach zu ignorieren oder, wenn sie schon bei uns abgestumpft ist, ganz neu zu entdecken, einen Blick dafür zu bekommen. Weil wenn wir dieser Sehnsucht nachgehen und in dieser Sehnsucht etwas finden, dann hat es das Potenzial, unser Leben eine Ausrichtung zu geben, was unser Leben wirklich erfüllt. Ich habe einen Vers für euch mitgebracht, Jeremias 29, Vers 13. Da sagt Gott zu seinem Volk: Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen nach, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Ist krass, oder? Gottes Wunsch, von uns gefunden zu werden. Gottes Wunsch, dass wir entdecken, wer er wirklich ist. Was er für uns bereithält, diese Sehnsucht ist viel größer als unsere Sehnsucht überhaupt, ihn zu finden. Aber was erfahren wir in diesem Gleichnis von Vater? Man hätte auch sagen können, hey, bist du ein guter Vater, hättest du deinen Sohn bewahrt. Aber wir hören in dieser Geschichte, dass der Vater diese dreisten Wünsche, sein Erbe auszuzahlen, ihn für tot zu erklären, erfüllt. Er gibt ihm das Erbe und er lässt ihn frei, seinen Weg zu wählen. Auch wenn es Gottes Wunsch ist, von uns gefunden zu werden, ist Gott ein Gott, der sich uns nicht aufdrängt, sondern uns die Freiheit gibt, unsere eigenen Wege zu wählen. Und auch Gott hat euch die Freiheit gegeben, dass ihr Entscheidungen trefft. Mögen sie für ihn sein oder gegen ihn sein. Und es ist so schön, was Jesus uns, Jesus erzählt ja hier dieses Gleichnis, dass er uns schon im ersten Akt spüren lässt, was es bedeutet, wenn wir bei Gott sind. In unserer Beziehung zu Gott, da ist Freiheit. Da ist kein Zwang, da ist kein Einengen. Bei Gott, da ist Freiheit. Und an dieser Freiheit will er uns teilhaben lassen. Egal, wie wir diese Freiheit auch nutzen. Der zweite Akt, den wir sehen, ist das Scheitern. Wir sehen einen ganz kurzen Ausschnitt, wo der, ich weiß gar nicht, John hieß du in der Geschichte, ne, Lukas, der John, ein schönes, ausschweifendes Leben hatte. Aber er wurde pleite und in der Bibel lesen wir sogar noch, dass eine Hungersnot eintrat. Also seine selbstentschiedene Freiheit endete mit seinen finanziellen Ressourcen. Und die Freiheit, die er in der Ferne suchte, gab sie ihm nicht, sondern sie ließ ihn fallen. Und wisst ihr, zum Glück sind nicht alle Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, so schwerwiegend wie bei John. Aber sie zeigt uns, unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Und der John hat das auf richtig harte Weise zu spüren bekommen, wie hart das Leben mit einem sein kann. Und in dieser Geschichte merke ich immer wieder die Parallelen in meinem Leben. An so vielen Stellen muss ich immer wieder in meinem Leben feststellen, dass so vieles, worin ich mir Freiheit, Glück erhoffe, meine Sehnsucht eigentlich nicht stillen kann. Diese Freiheit, wonach ich mich sehne, nicht stillen kann. Vielleicht kurz, aber mich am Ende immer wieder leer zurücklässt. Und was macht John? Was jeder hoffentlich vernünftige Mensch tun würde, er sucht sich einen Job. Ja? Er geht arbeiten, tut was Vernünftiges und doch scheitert er kläglich. Er landet bei einem Bauernhof, muss dort Drecksarbeit machen und obwohl er arbeitet, reicht es nicht aus, um seinen Hunger zu stillen. Und er leidet Hunger, so viel Hunger, dass er sogar das Essen der Schweine begehrt. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so dreckig ging, dass du gesagt hast, hey, da liegt irgendwie ein Sandwich an der Straßenecke und du hattest so viel Hunger und hast gesagt, boah, das wäre jetzt ein Genuss. Aber nicht mal das hat er bekommen. Und so kommt er an einen Punkt, wo er merkt oder sich eingesteht, hey, ich bin gescheitert. Ich bin gescheitert. Ich habe mir so viel vorgenommen, aber ich habe es nicht geschafft. Und auch so hart dieser Moment ist, und ich weiß, keiner der Eltern, die heute hier sitzen, wünschen sich das für ihre Kinder. Aber dieser Moment bringt ihn dazu, in sich zu gehen, sich einzugestehen, ich kann es nicht. Und es ist so schön, dass Jesus uns zeigt, was auf einem Lebensweg möglich ist, wenn wir Gott vertrauen. Wer Gott vertraut, der kann ehrlich mit sich sein. Wer Gott vertraut, der kann dazu stehen, dass manches oder sogar vieles im Leben uns nicht gelingt. Wer Gott vertraut, der muss Menschen und auch Gott nichts vorstellen, nichts darstellen. Und ey Leute, was ist das für eine Freiheit, auf unserem Lebensweg das erfahren zu dürfen? Ich darf ehrlich mit mir selbst sein. Ich muss keine fromme Maske aufsetzen, immer lächeln, schön aussehen und so tun, ob alles gut wäre, sondern vor Gott dürft ihr ehrlich sein. Und das in einer Welt, in der es nur noch darum geht, sich besonders darzustellen. Wo Influencer sich vor Autos fotografieren lassen, denen die gar nicht gehören, aber probieren, ein Image zu wahren. Wo Unechtes, Gekünsteltes normaler ist und Echtsein etwas total Fremdes. Aber ihr dürft wissen, auf eurem Lebensweg, auf dem ihr geht, müsst ihr Gott nichts vorspielen, sondern wir dürfen echt sein. Aber als er in sich geht, bemerkt er etwas weiteres in seinem Leben. Er merkt, dass seine Wege ohne den Vater schlechte Wege waren. Er merkt, wo ihn diese Wege hingeführt haben, und er merkt auf einmal, was hat er eigentlich daheim zurückgelassen? Beim Vater hatte er nicht nur Überfluss, sogar seine Diener, denen ging es richtig gut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch hier merke ich immer wieder in meinem Leben, ist es nicht traurig, dass wir in unserem Leben das Gute als so selbstverständlich sehen? Unsere Segnungen in unserem Leben, dort, wo wir beschenkt sind und erst dann das Besondere feststellen, wenn wir es nicht mehr haben? Voll traurig. Und doch zeigt uns diese Geschichte, dass diese Erfahrung auch zu unserem Leben dazugehört. Und der Sohn macht sich auf jeden Fall jetzt auf. Er will zu seinem Vater gehen, er will seine Schuld vor ihm bekennen und ihm um Vergebung bitten. Der Sohn ist bereit zu sagen, hey, ich habe richtig Mist gebaut und ich bin bereit, mit all den Konsequenzen zu leben, die es mit sich bringt. Ich bin bereit, zurückzukommen, nicht als Sohn, sondern als Diener für meinen Vater zu arbeiten. Und es ist so schön, dass Jesus uns auch hier zeigt, was auf unserem Lebensweg möglich ist, wenn wir Gott vertrauen. Wenn wir Gott vertrauen, dann müssen wir nicht nur unser Scheitern einsehen, sondern auf unserem Lebensweg, wenn wir Gott vertrauen, können wir Verantwortung für unser Scheitern übernehmen, für den Anteil, den wir dafür zu beigetragen haben. Gehen wir zum dritten Akt, die Rückkehr. Der Sohn kommt nach Hause und ich habe schon gesagt, er ist bereit, mit all den Konsequenzen zu leben. Wir kennen das alle, ne? Wir haben eine 6 geschrieben, wir gehen nach Hause, vielleicht versuchen wir sie erst noch zu verheimlichen oder vielleicht ihr geht nach Hause und sagt, okay, ich habe Mist gebaut, ich zeige meinen Eltern die 6, Handyverbot, Switchverbot oder was auch immer. Und John kommt nach Hause bereit, sich Vorwürfe machen zu lassen. Er ist bereit, ein Diener seines Vaters zu werden. Aber es kommt ganz anders, als er sich das vorgestellt hat. Sein Vater schaut aus der Ferne und sieht ihn. Ist das nicht verrückt? Niemals hat der Vater aufgehört, Ausschau nach seinem Sohn zu halten. Niemals hat der Vater aufgehört, zu hoffen, dass sein Sohn heimkommen wird und dass er bereitsteht, um ihn zu erwarten. Auch wenn der Sohn seinem Vater den Rücken gekehrt hat, ist doch nie die Liebe des Vaters zum Sohn erloschen. Und liebe Teens, wir können uns von Gott entfernen. Aber ihr dürft wissen, dass Gottes Liebe niemals für euch erlöschen wird. Und nun ist der Sohn jetzt da, der Vater kommt auf ihn zugerannt und bevor der Sohn nur ein Wort sagen kann, fällt ihm der Vater um den Hals und überhäuft ihn mit Küssen. Und das ist schön, aber auch total seltsam, oder? Eigentlich hätte doch der Sohn mit seinen Lumpen vollkommen erschöpft in die Arme des Vaters fallen müssen, um Entschuldigung bitten müssen. Aber umgekehrt, der Vater fällt ihn um die Arme und überhäuft ihn mit Küssen. Was bedeutet das, ihn mit Küssen zu überhäufen? Es bedeutet Gottes überfließende Liebe für jeden Menschen. Für jeden Menschen, der erkennt, dass seine eigenen Wege ohne Gott falsch waren und die sich auf die Gnade und Vergebung Gottes vertrauen. Und ich weiß nicht, wer von euch heute hier sitzt, der diesen Vater noch gar nicht kennt. Aber jeder, der heute hier in einem Gebet sich Gottes Gnade durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz anvertraut, sich dem anvertraut, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, nämlich alle Schuld und alle Fehler zu begleichen, damit der Weg zum Vater frei ist, dem verspreche ich, vielleicht nicht so emotional wie hier in dieser Geschichte, aber dem verspreche ich, der wird dieselbe überfließende Liebe erfahren wie dieser Sohn. Ein Gebet zum Vater, sich seiner Liebe und Gnade anzuvertrauen, sich seine eigenen Fehler einzugestehen und das zu können, zu dürfen und sich auf seine Gnade zu stellen, der wird diese Liebe des Vaters erfahren. Ich komme zum letzten Akt. Die Wiederherstellung. Ich möchte mir unbedingt nochmal diese überfließende Liebe anschauen. Ich glaube, ich bin aber auch noch gut in der Zeit, oder? Könnt ihr noch? Ah, ja, yeah, das merke ich mir. Der Vater drückt seine Liebe darin aus, dass er ihn wieder an all dem teilhaben lässt, was er hat. Er hält ihm nichts vor, keine bösen Worte, sondern alles, was der Vater hat, gibt er ihm. Aber er vergibt ihn nicht einfach, sondern wir lesen, er nimmt seine alten dreckigen Lumpen, die für all seine Scham und sein Scheitern stehen und hat ihm jetzt nicht so einen coolen Mantel gegeben in Schwarz, sondern er hat ihm ein weißes Gewand gegeben. Er hat ihm ein weißes Gewand gegeben, er hat seine Lumpen der Scham genommen und kleidet ihn neu und stellt ihn in einen ganz neuen Stand, an einen vornehmen Stand eines damaligen Judens. Er nimmt seine Scham und er gibt ihm seine Würde zurück. Wir lesen weiter, er bekommt einen Ring. Wir haben gehört, es war wahrscheinlich ein Siegelring. Und darin gab er ihm alle seine Rechte und Vorrechte als Sohn. Er hat ihn wieder eingesetzt als seinen Sohn. Er hat nicht gesagt, arbeite dich erstmal wieder hoch, zeig mal, ob du wirklich Reue gezeigt hast, sondern er setzt ihn wieder ein als seinen Sohn. Er sagt mit diesem Ring hier, dieser Mann, das ist mein Sohn. Der gehört zu mir. Und wir lesen diese Geschichte und wir können uns gar nicht hineinversetzen, aber was muss das für ein Gefühl für diesen Sohn gewesen sein, für diesen jungen Mann, der dachte, er erobert die Welt und ist kläglich gescheitert. Er kommt reumütig zurück und was er beim Vater findet, ist überfließende Liebe. Liebe, die ihn freisetzt und ihm eine ganz neue Lebensperspektive gibt, die ihm der Vater ermöglicht. Wisst ihr, ich liebe diese Geschichte, weil Jesus uns darin das Herz des Vaters zeigt. Er sagt, wer Gott vertraut, der kann neu anfangen. Auf unserem Lebensweg, wo wir scheitern, wenn wir auf Gott vertrauen, dann können wir neu anfangen. Dann werden wir nicht auf unser Versagen festgelegt, sondern bekommen eine Perspektive für unser Leben. Und selbst dann, wenn wir wieder scheitern und wieder versagen, wenn wir wieder zu ihm kommen, gibt er uns eine neue Lebensperspektive. Liebe Teens, der Sohn hat in all seinen Lebenserfahrungen festgestellt, sie waren hart, sie waren schön, aber er hat festgestellt, dass der Vater es wirklich gut mit ihm meint. Dass er das Beste für ihn wünscht und dass er ihn für das Leben freisetzen möchte, nachdem er sich so sehr gesehen hat. Und ihr Lieben, ich wünsche euch das so sehr, dass ihr den Mut habt, wenn ihr heute gesegnet werdet, ihr eure eigenen Entscheidungen trifft, dann wünsche ich euch so sehr von Herzen, dass ihr dieser Sehnsucht in euch nachgibt, dass ihr folgt und sie nicht ablegt. Dass ihr nicht einfach an Gott glaubt und sagt, ja, ich gehe in die Kirche, sondern dass ihr euch auf die Suche macht und diesen Gott findet, der sich von euch finden lassen möchte. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr auf diesem Lebensweg lernt, echt sein zu dürfen, scheitern zu dürfen, kein perfekter Christ sein zu dürfen, sondern immer wieder neu auf Gott zu vertrauen. Dass sein Heiliger Geist in euch lebt und dass er euch freisetzen möchte, Menschen zu werden, die so sind, wie er sich das wünscht. Die nach ihm fragen, die auch wenn sie scheitern, nicht den Kopf hängen lassen, sondern ich wünsche euch immer wieder diese Momente der Ruhe, wo ihr in euch geht und fragt, hey Gott, was hältst du für mich bereit? Gott, was möchtest du mir auf diesem Lebensweg gehen? Und auch wenn er sich unglaublich fern anfühlt, dass ihr immer die Gewissheit habt, hey Gott hält immer Ausschau nach euch. Ihr könnt euch von ihm entfernen, aber er hält immer Ausschau nach euch. Er wartet, bis ihr kommt. Bis ihr zu ihm kommt und sagt, hey Papa, hier bin ich wieder. Ich vertraue dir und ich vertraue deiner Gnade. Er wird immer mit offenen Armen auf euch warten, wenn ihr auf seine Gnade vertraut. So, jetzt bin ich fertig mit euch, okay? Jetzt möchte ich noch ganz kurz mich an die Gemeinde und alle Eltern richten. Wisst ihr, wir müssen loslassen. Und das ist hart. Ich habe 5- und 7-jährige Kinder und ich lasse sie ganz bestimmt nicht los. Aber irgendwann muss ich es tun. Aber bis dieser Zeitpunkt kommt, wo ich sie loslassen muss, muss ich ein Erbe vorbereiten. Und ihr Lieben, ich möchte euch fragen, wie sieht dieses Erbe aus? Was wir unseren Kindern hinterlassen. Was bereiten wir vor für sie, dass sie in diese Welt gehen und zugerüstet sind? Als Eltern, wie wir leben, wie wir mit Konflikten umgehen. Gott hat uns was gegeben, ein Erbe für sie anzureichen, mit dem wir sie in die Welt schicken. Nicht perfekt zu sein, sondern echt zu sein, aber ihnen zu zeigen, dass es einen Gott gibt, der lebt, der alles verändern kann. Und das geht auch für uns als Gemeinde. Wie wir als Gemeinde leben, so hinterlassen wir auch ein Erbe. Ich möchte noch mal beten. Ich glaube, wir hören noch einen Song. Bevor ich hier zu emotional, oh, jetzt habe ich mich wieder gefangen. Okay, jetzt kann ich weiterreden. Aber ihr dürft gerne nach vorne kommen. Ihr dürft gerne nach vorne kommen. Liebe Eltern, liebe Gemeinde, jetzt habe ich mich wieder gefangen, sehr gut. Lasst uns den Kindern ein Erbe hinterlassen, was ihnen die Kraft gibt, in diese Welt hinauszugehen und zu wissen, dass Gott an ihrer Seite ist. Egal, ob sie fallen oder stehen, ob sie gute Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen machen, dass dieser Gott, den Jesus uns in dieser Geschichte zeigt, dass der real ist. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir für dieses Gleichnis. Ich danke dir, dass es unglaubliche Kraft hat, Herr, weil es uns zeigt, wie ein Spiegelbild unser Leben, das von Höhen und Tiefen geprägt ist, aber es uns auch zeigt, wie wir dieses Leben mit dir meistern können, Herr. Nicht, dass alles immer glatt läuft, aber dass du da bist, um uns aufzufangen. Du da bist, um uns neue Perspektiven zu schenken, Herr. Und ich möchte jeden Einzelnen hier segnen, Herr. Du kennst unsere Herzen. Du weißt, wie es darin aussieht. Und ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen hier heute Morgen mit offenen Armen stehst, bereit, deine Gnade, deine überfließende Liebe fließen zu lassen, Herr. Und ich bete, Herr, dass du uns Mut schenkst, zu suchen und uns auszustrecken nach dem, was du hast, Herr. Und ich danke dir, dass du es in deinem Wort zeigst, dass es viel mehr ist, als wir uns vorstellen können, Herr. Ich möchte dich beten für Mut, ich möchte dich beten für Glauben, Herr. Immer wieder den Blick auf dich zu richten und zu suchen, in der Gewissheit, Herr, dass du bereits Ausschau hältst und uns mit offenen Armen empfängst. Amen.